Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Moin Formel 1 Fans und ja, Silly Season Teil 2 mit einer kleinen Überraschung und ihr fragt euch sicher, um was geht's heute? Wir wollen eigentlich nur einen kleinen lockeren Formel 1 Talk machen über so ein paar offene Fragen, die wir uns überlegt haben, die auch teilweise uns mal im Laufe der Zeit gestellt wurden und heute widmen wir uns einigen Themen, die, glaube ich, ganz unterhaltsam sein dürften. Und ja, Marc, was erwartet uns heute?
Ja, also wir haben uns ein paar Fragen rausgesucht, eine Handvoll, also genau 5 sogar. Die Fragen haben aber dann teilweise, wir wollen das nicht ganz so starr halten. Also wenn jetzt einer sagt, auf die habe ich 2 Antworten, ist das auch mal okay. Wir haben auch eine Frage, die haben wir mit Absicht schon 3 geteilt. Eine Frage ist auch 2 geteilt, dass man quasi... Das werdet ihr dann gleich sehen, das ergibt dann alles mehr Sinn, wenn wir die Fragen vorgelesen haben.
Eigentlich aber sind sogar mehr Fragen als Antworten.
Genau, quasi, Ende, ja.
Durch die Kombinationen und ja.
Genau, also das ist jetzt, wir haben da kein klares Regelwerk. Wir werden auch beide alle Fragen beantworten, dass wir quasi unsere Meinung und was wir denken.
Genau, also ist kein Quiz, genau. Um uns das mal zu sagen, aber sind Themen, glaube ich, wo ihr uns auch gerne mal eure Meinung dann zu schicken könnt im Anschluss.
Ja, weil, sehr gerne.
Ich, auch ja, da sind Dinge dabei, da kann so viel bei rauskommen oder weil es wirklich eigene Meinungen von uns sind. Und ja, deswegen, Marc, start mal rein, was haben wir denn?
Ja, als erste Frage haben wir uns aufgeschrieben, welche Fahrer oder welchen Fahrer findest du aktuell over- bzw. underrated als ersten Teil der Frage und als zweiten Teil der Frage dann nicht von den aktuellen Fahrern, sondern dann auch auf die Formel 1 Historie ausgeweitet. Aber fangen wir erstmal mit dem ersten Teil an. So, ja. Also du bist jetzt auch als erstes direkt dran.
Ja, gerne.
Genau, was hast du overrated, underrated aktuell für
welchen
dich?
Welchen willst du zuerst hören, den ich overrated finde aus dem aktuellen Grid?
Ja, fangen wir mal damit direkt an, ja.
Ja, ist natürlich immer, ich finde es immer eine ungünstige Position, ja, ne? Oder Situation, wenn man sich da jemanden rauspicken muss. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist auch wirklich meine Meinung, auch schon seit einigen Jahren sehe ich das so, weil er gehört zur Formel 1 dazu, hat auch ständig ein Cockpit, aber besonders in dieser Saison ist es das erste Mal so, dass er wirklich auch schwach ist, dass er klar schlechter ist als sein Teamkollege und hatte auch zwischendurch eine Einjahrespause und wurde auch immer von gerade Toto Wolff sehr in den Himmel gelobt. Ich glaube, er verdient auch nicht allzu schlecht, nämlich Esteban Ocon.
Ah, ja.
Der mir auch schon, da könnte man es noch auch auf ja jugendlichen Leichtsinn schieben, als er früher dann einige Duelle hatte, auch mit Perez, ne, glaube ich, war das ja, die sich einige Male gecrashed haben.
Stimmt.
Im Racing Point müsste gewesen sein, die Zeit, was noch Force India, müsste Racing Point sein. Ja, da hat er schon einige Sachen gemacht. Er hat auch wirklich, bis auf jetzt Oli Berman vielleicht und die Zeit mit Danny Rick, hat er immer Stress gehabt mit seinen Teamkollegen. Also ist auch so ein Ding, was mir immer bei ihm aufgefallen ist. Und ich finde einfach, gerade im Grid, wenn ich einen erfahrenen Fahrer verpflichten möchte, der konstant Punkte liefert und irgendwann zwischendrin hat er ja mal diesen Ruf. Er hat sicherlich auch gute Rennen gezeigt, wollen auf keinen Fall schlecht reden. Sieg damals in Ungarn beispielsweise, Abu Dhabi Podium und so Sachen habe ich da direkt im Kopf bei Racing Point. Aber ich finde ihn einfach aufgrund dessen, aufgrund auch seiner Erfahrung und das, was er mittlerweile liefert, overrated.
Ja.
Esteban Ocon.
Na, okay. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Dann steige ich auch mal. Also overrated finde ich auch irgendwie schwierig. Also Für mich, ich konzentriere mich da sehr auf dieses aktuell overrated. Ich finde den Fahrer nicht an sich overrated. Ach, aber jetzt gerade aktuell, und das ist jetzt vielleicht, da trete ich vielleicht manchen auf die Füße mit.
Da bin ich echt gespannt.
Fernando Alonso, sag ich.
Oh,
weil
interessanter Punkt.
Ich sag nämlich weil alle immer noch so, auch letzte Saison, oder auch als Aston Martin da die ganzen Podiumsplätze eingefahren ist, oh, Alonso nochmal einen Rennsieg und so. Zu dem Zeitpunkt auch noch eher. Wie gesagt, ich beziehe mich sehr auf das aktuell. Aber ich sag jetzt, auch dass er da bei Alpine wieder ein bisschen im Gespräch war und so, denke ich mir, wofür? Also, er ist jetzt nicht Jesus hinterm Lenkrad, ne? Also, das ist so, klar, ich meine, er hat jetzt in einen Punkt für Aston Martin geholt, aber er ist beständig besser als Lance Stroll. Okay, aber das reicht für mich halt irgendwie nicht. Also ich sehe schon, dass ihm Respekt gezollt wird für alles, was er erreicht hat in der Karriere und dass er auch in dem Alter jetzt noch Formel 1 fährt. Aber für mich ist das halt so ein bisschen, er zeigt mit dieser Saison auf der Strecke nichts, wo er überdurchschnittlich quasi ist. So, da sehe ich diese Saison einfach nichts. Ja. Und deswegen nur auf diese Saison bezogen, würde ich sagen, ist Fernando Alonso mein overrated Fahrer.
Interessanter Call, muss auch sagen, bei Alonso, ne, seine letzte Weltmeisterschaft liegt 20 Jahre zurück.
Ja,
er ist jetzt 45, erlebt viel von vergangenen Erfolgen. Auch er hat so ein bisschen was in Kerbholz, dass er immer, ja, mit Streit aus Team geflohen ist, ne, dreimal bei Renault gewesen, McLaren, zweimal gewesen und so Sachen, ne, obwohl man eigentlich gedacht hätte, da landet er nie wieder, dann Honda auch immer als Motorenhersteller problematisch, wo die jetzt wieder da sind. Also ja, also Alonso hat auch einiges Negatives so auf dem Kerbholz, ne, darf man nicht vergessen. Eher so der Kult, ne, der ihn aktuell, glaube ich, in der Formel 1 hält und einfach, dass er in dem Alter noch auf relativ hohem Niveau fahren kann.
Genau, ich meine, mit overrated heißt ja jetzt nicht, dass ich finde, dass Alonso ein schlechter Fahrer ist.
Nee,
ich finde halt
absolut,
einfach nur,
genau,
dass er halt nicht so, wie er gesehen wird. Die Leistung bringt er halt aktuell jetzt nicht mehr so.
Habe ich auch absolut so wahrgenommen. Ja, kann ich nachvollziehen. Kommen wir zu den underrateden Fahrern im aktuellen Grid. Und ja, ich musste ehrlich gesagt gar nicht so lange überlegen, weil ich da auch ein bisschen eine Art Entwicklung sehe und auch Situationen betrachte, wo der Fahrer auch schon extrem gehatet wurde und auch für ein ehemaliges Top-Team nur zwei Rennen absolvieren durfte. Aber die ganze Entwicklung danach von Liam Lawson zeigt mir, dass der sich entwickelt, dass er sich zeigt. Er ist auch auf der Strecke teilweise wesentlich reifer geworden. Man darf nicht vergessen, Er hatte so zwei Teilsaisons, einmal wo er Ricardo ersetzt hat, ne, bei der Verletzung, danach eben, wo Ricardo entlassen wurde, so eine Teilsaison von Lawson kam immer so mitten rein ins Geschehen, dann direkt der Aufstieg zu Red Bull, nach zwei Wochenenden war Schluss, Yuki hat danach ja auch nicht unbedingt geglänzt, ne, überhaupt waren die Bedingungen, glaube ich, sehr schwierig für den zweiten Fahrer bei Red Bull zu der Zeit, ne. Und dann, wenn ich gucke, wie sich in Lawson zurückgekämpft hat, auch schon im Laufe der letzten Saison und jetzt nochmal eine Schippe drauflegt, finde ich das absolut beeindruckend. Und hier auch wieder der Bogen so ein bisschen zu einem Ocon, glaube ich, dass Lawson im Laufe der Zeit so dieser Fahrer werden kann, wenn ich eine Erfahrung haben will und einen, der konstant abliefert, auch Modell Pierre Gasly so ein bisschen, ist das für mich Liam Lawson.
Ja.
Ich sehe keinen Grund, warum der aus der Formel 1 verschwinden sollte, bin ich ehrlich.
Nö, denke ich, also bin ich bei dir. Ja, interessant, ja. Ich würde als underrated Fahrer Olli Berman nennen.
Findest du ihn underrated? Okay.
Ja, also es ist halt so ein bisschen, also ich meine, klar, alle, also es ist jetzt niemand, der sagt, dass ein schlechter Fahrer oder so ist, aber ich glaube, den werden wir in Zukunft noch mal irgendwo ganz, ganz vorne sehen. Mhm. Also es ist so ein bisschen das Gleiche wie Alonso, wo ich ja auch sage, der ist overrated, aber der ist nicht schlecht. Mit underrated meine ich jetzt auch nicht, dass alle Leute sagen, dass er halt kein guter Fahrer ist oder so oder nur Durchschnitt oder so. Viele trauen ihm auch viel zu, aber ich traue ihm halt einfach noch mehr zu. Also ich glaube, das könnte zukünftiger Weltmeister sein. Ich sehe in Olli Berman eigentlich sehr, sehr viel Talent. Und ich glaube, so ganz hat den noch nicht jeder auf der Rechnung. Gut, er war jetzt auch noch nie in einem großen Team. Aber mit Antonelli sieht man ja, wie schnell das teilweise gehen kann. Ja, deswegen, für mich ist es Olli Bärmann. Da glaube ich, da werden wir in Zukunft noch einiges von ihm hören und sehen. Wahrscheinlich Richtung Ferrari.
Ja, kann ich auch schon nachvollziehen. Und man muss ja auch immer sagen, wenn man das aktuelle Grid sieht, man hat ja auch nur eine begrenzte Auswahl an Fahrern.
Eben.
Hätte ja auch sein können, dass wir jetzt dieselben wählen in irgendeiner Kategorie. Die Wahrscheinlichkeit wäre ja durchaus gegeben. Das Ganze weiten wir jetzt natürlich noch auf die Historie. Und ich glaube, das wird interessant. Also da haben wir ja wirklich ein Riesengebiet, was wir anpacken können. Ich muss mir auch ehrlich sagen, in einer Kategorie habe ich mir sehr schwer getan. Natürlich Overrated-Kategorie. Deswegen würde ich die im Anschluss machen und würde jetzt erstmal in die Underrated-Kategorie gehen.
Ne? Okay.
Und für mich ist das ein Fahrer, der zwischendrin eine sehr lange Pause hatte und dann allerdings ja unter Bedingungen zurück in die Formel 1 kam, die nicht mehr so toll waren. Er hatte auch damals bei einem großen Unfall Verletzungen davon getragen, ist dann am Ende noch ein bisschen bei Williams gewesen, aber die Zeit möchte ich gar nicht mal so herausheben. Nee, für mich geht's um Robert Kubica und besonders um seine erste Zeit in der Formel 1, wo ich finde, dass er da doch oft unter dem Radar gelaufen ist und sehr, sehr starke Leistungen gebracht hat. Besonders die Saison 2008 möchte ich da hervorheben, wo er auch mit einem Sieg und 7 Podien glänzte. Und damals gab es einen kleinen Zwiespalt im Team und auch eine Art Streit, weil auch Kubica, und man kann es auch nachvollziehen, der Meinung war, man hätte da um die Weltmeisterschaft kämpfen können. Man hat aber dann im Laufe der Saison entschieden, wir entwickeln das Auto nicht weiter, sondern konzentrieren uns auf 2009, auf die neue Fahrzeuggeneration, wo ja dann Braun GP Weltmeister geworden ist und BMW Sauber nichts wirklich gerissen hat. Und ich kann es ein bisschen verstehen, also 2008 war da durchaus eine Chance da für BMW Sauber. Am Ende war er Vierter in der Fahrer-WM und gerade am Ende der Saison hat er da ja nicht mehr so viel rausholen können, weil das Auto einfach nicht weiterentwickelt wurde. Ne? Aber an sich, seine Leistungen fand ich immer extrem stark und ich glaube, viele kennen ihn heute wirklich nur auch aufgrund des Alters von seiner Williams-Zeit. Ne? Aber er hatte ja auch schwere Verletzungen damals durch einen Rallye-Unfall, müsste gewesen sein, erlitten, ne, und hatte dann auch nicht mehr ganz so die Bedingungen. Überhaupt Respekt, dass er in die Formel 1 zurückgekehrt ist, ne. Auch immerhin einen Punkt damals in dem Williams einmal geholt, was respektabel ist, weil Williams war wirklich das abgeschlagene Team hinten, ne. Und von daher, ja, so Kubica finde ich einfach viel unterm Radar und sehr, sehr zu schätzen von meiner Seite aus.
Ja, das, ja, doch, also sehe ich auf jeden Fall. Ist auch immer die Frage, ne, was wäre passiert, wenn er diesen Unfall nicht gehabt hätte?
Absolut, ja.
Das kommt bei sowas immer noch dazu, finde ich.
Gibt's auch noch ganz interessant, bei Kubica gab es auch Gerüchte damals mit einem Ferrari-Wechsel, ne? Kurz bevor der Unfall passiert ist. Also der war ganz, ganz oben durchaus auch mal in der Gerüchteküche gestreut oder zumindest gab es wohl auch Kontakt und ja, das hätte die Karriere natürlich nochmal ganz anders aussehen lassen.
Ja, also das stimmt, ne? Das ist schon, ja, das ist einer der größten Was-wäre-wenn-Stories so ein bisschen für mich auch. Dann mache ich auch mal underrated zuerst. Für mich ist das Felipe Massa von den historischen Fahrern.
Sehr interessanter Call. Habe ich auch in meinen Gedankengängen in beiden Kategorien gehabt.
Ja? Bei Overrated auch?
Ja. Ich finde, das habe ich auch noch so ein bisschen, wenn wir die beiden Kategorien durch haben, so Fahrer, wo ich mir nicht sicher bin, wo ich die reinpacken würde, vielleicht auch, weil sie genau dazwischen sind. Ne? Deswegen, also, ich finde, Massa ist so dieser ganz große Wurf. Ja gut, naja, er war ja diese mögliche Weltmeisterschaft damals in Brasilien, stimmt schon. So gesehen hat er
Also ne? Auch an sich, also klar, das ist natürlich das, was immer im Gedächtnis bleibt, aber ich sehe ihn auch als underrated, weil das halt nicht alles ist, was seine Karriere definiert. Also
absolut.
2006 zu Ferrari gekommen. Natürlich hinter Schumi am Ende gewesen, aber jetzt auch nicht so mega weit. Erstes Jahr im Team, sehr, sehr stark gewesen. Dann hat halt natürlich genau da, wo Räikkönen dann halt stark war und die Weltmeisterschaft geholt hat, hat Felipe Massa halt ein schwaches Jahr gefahren. Dann einmal beinahe Weltmeister geworden. Dann aber auch noch einige Jahre im Ferrari geblieben, auch noch ganz ordentliche Ergebnisse erzielt, dann auch noch im Williams gewesen, da auch noch Podienplätze geholt. Geht für mich.
Ich habe ihn auch bei Sauber am Anfang ziemlich gut in Erinnerung, das stimmt.
Ja, genau, deswegen ist der ist für mich so auf jeden Fall ein underrated Fahrer, weil er halt wirklich, er war denkbar knapp an einem WM-Titel nur vorbeigeschrappt. Wenn er den geholt hätte, wäre es, glaube ich, was anderes gewesen. So verliert er sich so ein bisschen in den Geschichtsbüchern, auch weil er dann oft der zweite Fahrer halt war bei Ferrari dann. Aber halt, also für mich halt so ein zweiter Fahrer, der halt schon quasi in anderen, er war ja teilweise auch nur der Nummer 1 Fahrer mal kurzzeitig. Also er hat dann immer wieder durchblicken lassen, dass so, also ja, das, wenn jetzt nicht so Ausnahmetalente wie ein Kimi Räikkönen oder ein Michael Schumacher, und Kimi Räikkönen ja auch nicht jede Saison vor ihm war, oder ein Fernando Alonso, das sind halt Ausnahmetalente, ne? Und dann hat er halt das Pech, dass seine Karriere halt genau zu dem Zeitpunkt war, wo das dann halt seine Teamkollegen sind, ne? Und deswegen ist er für mich so ein bisschen underrated. Weil, ja, sowas sieht man dann manchmal nicht. Und der, was für mich ein guter Vergleich ist, zum Beispiel Nico Rosberg. Wenn Nico Rosberg diese Championship nicht geholt hätte, dann würden wir den auch ganz anders wahrnehmen, glaube ich, heute.
Absolut.
Aber er hat halt diese Championship geholt und auch der Vergleich auch gegen Lewis Hamilton. Gut, da ein bisschen andere Vorzeichen im gleichen Auto und so weiter, aber deswegen würde jetzt Nico Rosberg niemand als underrated, also zumindest die, die jetzt schon ein bisschen länger Formel 1 gucken und das miterlebt haben, würden jetzt nicht sagen, Nico Rosberg ist underrated. Jeder weiß, der hat Lewis Hamilton im gleichen Auto geschlagen, so, der ist wirklich Weltmeister gegen einen der besten Fahrer aller Zeiten geworden und so, und deswegen ist er halt einfach nicht underrated. Aber Massa sieht man halt gar nicht so, aber der war halt auch eine Kurve davon entfernt, genau das Gleiche zu schaffen. Jetzt nicht im gleichen Auto, aber
absolut.
Auch Weltmeister gegen Hamilton zu werden. Und deswegen, und ich finde, wie man Massa und Rosberg wahrnimmt, ist ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen ist Massa für mich underrated. Genau, und overrated habe ich mich schwer getan mit.
Da bin ich gespannt, ja.
Ich auch. Also, aber finde ich irgendwie schwer, da irgendwas zu sagen, aber das vielleicht auch, weil ich ihn jetzt persönlich nicht so mag und er jetzt halt auch in der ganzen Broadcast-Crew vom F1-TV jetzt mit drin ist und deswegen in meinem Kopf halt wieder, ist für mich Juan Pablo Montoya.
Ich habe tatsächlich an ihn gedacht, dass du ihn nennen könntest.
Ja, keine Ahnung, der war halt schon sehr, sehr schnell, aber der war für mich so bisschen Genie und Wahnsinn. Der ist halt sehr, hat halt sehr immer fragwürdige Manöver gebracht und so. Und gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob er hier jetzt so overrated ist, weil ich glaube, das haben ihn jetzt nicht so viele als so einen der krassesten Fahrer auf der Rechnung. Aber so im Grid und jetzt auch als Experte, ich finde auch ihn als Experte nicht so sonderlich stark. Der haut da immer so Sachen raus, wo ich mir so denke, also ist so ein bisschen, weiß nicht, er hat so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so eine amerikanische Mentalität, so dieses immer polarisieren und sehr extrem in alle Richtungen, und das gefällt mir halt oft nicht so. Und deswegen nenne ich ihn jetzt einfach mal als overrated Fahrer, einfach auch, weil mir jetzt niemand anders eingefallen ist.
Finde ich einen interessanten Call und ich kann ihn auch nachvollziehen in gewisser Weise. War auch einer der vielen Fahrer, die ich dort überlegt habe, und ich habe in der Kategorie oft den Zwiespalt gehabt, weil overrated schon ein krasser Begriff ist und ich kann jetzt da keine Fahrer nehmen, die nur 2 Jahre in der Formel 1 oder 1 Jahr gefahren sind, weil dann sind sie ja zu Recht aus der Formel 1 verschwunden und nicht irgendwie overrated gewesen, ne?
Ja, klar.
Und dann dachte ich mir, okay, ich mach so ein Spielchen, dann muss ich mir wirklich die ganz großen Kategorien rausgreifen in den von den Leuten, die Weltmeister geworden sind. Und da habe ich mir einen rausgesucht, der auch die letzten Jahre öfters mal im TV mit kontroversen Diskussionen aufgetaucht ist, nämlich Jacques Villeneuve.
Oh ja.
Muss dazu sagen, ich bin immer der Meinung, wer Weltmeister wird, hat es auch verdient. So auch ein Jacques Villeneuve. Es war damals 97 bei Williams. Man muss dazu sagen, ich habe da noch ein bisschen Daten mir geholt, um das Ganze zu begründen. Auch im Rahmen seiner Karriere natürlich nach der Weltmeisterschaft. Aber zur Weltmeisterschaft selbst. Adrian Newey war bis 1996 bei Williams. Der 97er Williams war eine Weiterentwicklung davon. Und man hat natürlich noch von Adrian Newey's Expertise profitiert. Es war das beste Auto im Grid. Dann der zweite Fahrer, 97, Heinz-Harald Frentzen, sein Teamkollege, kam neu in das Team. Er kannte also diesen Williams noch nicht. Und dann würde ich jetzt behaupten, dass Villeneuve einfach von der Erfahrung mit diesem Auto profitiert hat. Deswegen der bessere von beiden war, somit im besten Auto des Grids Weltmeister geworden ist. Ne? Aber natürlich muss ich dann mich darauf stützen, was kam danach von Jacques Villeneuve. Und das war halt wirklich nicht viel in der Formel 1. Da gab es dann eine sehr lange Zeit, wo er dann zu BAR, British American Racing, gewechselt ist. Der Vorgänger dann, später war es nur noch Honda, ne, glaube ich, wie es dann weiterlief. Und so gesehen landen wir am Ende bei Mercedes in dieser Fahrzeugreihe. Ne? Nach Honda, Blanc GP, dann Mercedes. Ne? Aber ja, British American Racing war auch ein großes, engagiertes Projekt, was eigentlich viel mehr werden wollte, als es am Ende war. Jacques Villeneuve aber teilweise auch keine guten Ergebnisse gefahren hat. Dann kam noch ein kurzes Gastspiel bei Sauber, wo er auch nicht überzeugt hat. Und, was viele wahrscheinlich noch vergessen haben, er hat mal ganz kurz Jano Trulli am Ende bei Renault ersetzt, neben Fernando Alonso. Ne, wo ich mich schon damals gefragt habe, was wollen die mit Jacques Villeneuve? Ich habe ihn damals schon nicht gut gefunden. Und immer gefragt, wie der Weltmeister werden konnte. Heute weiß ich es, zumindest habe ich es mir jetzt so hergeleitet, um ihn halt in Overrated zu stecken. Ne? Aber ja, ist einfach meine Meinung und ja, gewisse Aussagen zuletzt oder die letzten Jahre im TV fand ich auch immer sehr komisch, wie er aufgetreten ist. Also ich weiß nicht, ich kann mit dem einfach nichts anfangen. Ne? Mit seinem Doppelgänger in unserem Freundeskreis hingegen, da sieht es anders aus.
Gut,
ich habe noch einen Punkt zu dieser Overrated, Underrated-Kategorie, wo ich nur mal wissen würde, deine Tendenz, wo du ihn eher reinstecken würdest, Mark Webber.
Ich glaube eher underrated. Weil overrated ist, ich glaube, ich kenne jetzt niemanden, der so sagt, oh, Mark Webber, bester Fahrer der Welt. Also ich glaube dass viel, glaube ich, bei zweiten Fahrern, die aber gar nicht so schlecht waren, die hat man immer schlechter in Erinnerung, weil sie halt dann die Champion waren oder so. Würde ich eher unter underrated verorten, tatsächlich.
Ja, krass. Ja. Deswegen gibt es so einige, wo ich so Hirngespinste hatte und überlegt hatte, wo packe ich die rein oder sind die eine Erwähnung wert, ne? Aber man muss ja wirklich eine klare Meinung dann schon zu haben. Sind wir durch mit der Kategorie? Machen wir noch eine Frage im Kapitel?
Yes, die eine Frage machen wir noch. Die ist jetzt auch direkt wieder dreigeteilt. Und zwar einfach die simple Frage, was jeweils unsere Lieblingsstrecke ist, aber dann einmal einfach zum ganz normalen Formel 1 schauen. Man sitzt zu Hause, man schaut die Übertragung, man sieht das Rennen. Teil 2, wenn man wirklich vor Ort ist, ist natürlich die Auswahl jetzt ein bisschen gering, weil wir jetzt noch nicht bei so allen Strecken waren, aber haben wir ja trotzdem eine Tendenz. Und dann auch, wenn man die selbst mal im Formel 1 Game fährt. Ja, was macht da am meisten Spaß? Also ich kann auch direkt den Anfang machen, wenn du magst. Für mich war Formel 1 schauen irgendwie früher halt immer die deutschen Rennen geil, ob das jetzt noch Nürburgring oder Hockenheim war, das war halt irgendwie cool so. Also das war für mich immer so das Ding. Und Monaco war immer ein Highlight, weil dieses ganze Drumherum, ich mochte das einfach. Ich mochte dieses Monaco-Wochenende mit den ganzen Stars, die immer da waren. Das ist jetzt bei jeder Rennstrecke einfach viel mehr geworden über die letzten Jahre. Und jetzt aktuell freue ich mich halt eigentlich am meisten, ich glaube, Brasilien oder so, würde ich sogar sagen, weil da irgendwie immer spannende Rennen oder coole, actionreiche Rennen bei rauskamen. Und prinzipiell immer, wenn Regen angesagt ist, das bei mir so. Aber ja, streckenmäßig, glaube ich, ist es immer noch Monaco, wegen dem Ganzen drumherum. Freue ich mich immer noch jedes Jahr drauf und halt irgendwie freue ich mich auf das Brasilien-Rennen immer.
Oh, krass, ja. Das ist schon, finde ich, eine gute Wahl grundsätzlich. Monaco muss man mit reinpacken wegen drumherum. Rennen selbst bin ich aber mittlerweile immer so, das wird eh nichts Interessantes, ne? Aber letzten Endes kannst du ja auch nicht beeinflussen. Gerade mal ein Safety Car oder so, Wetter, ne? Das kann es ja immer sein. Also zum Formel 1 schauen am TV habe ich Österreich und Baku so ein bisschen im Kopf. Irgendwie freue ich mich da immer drauf. Österreich natürlich auch, ja, durch die Geraden, durch die Konstellation, früher mit den DRS-Zonen und alles.
Ja, viele Überholmöglichkeiten, ja.
Ne, deswegen, und tatsächlich habe ich Österreich auch in Kategorie B, nämlich Formel 1 live vor Ort schauen, weil ich die Erinnerung habe an unsere Tribüne, wo man neben der Strecke vor uns auch was vom zweiten Sektor in der Mitte sehen konnte.
Ja.
Und man einen extrem guten Überblick hatte. Natürlich war es damals mein erstes Mal Formel 1, in 2021 war das. Und direkt natürlich diese Zeit, wo dann das erste Mal nach Corona alle Leute da vor Ort sein durften. Und das war natürlich, war ich natürlich vom Drumherum riesig geflasht, aber auch von den Plätzen, glaube ich, waren so mit die besten Plätze, die wir hatten.
Ja, genau. Also ich habe tatsächlich auch, wenn es so wirklich um das Rennen selbst einfach geht, habe ich auch Österreich auf der Eins, weil man da wirklich einfach am meisten vom Rennen sieht. Und ich glaube, also wir hatten schon auch gute Plätze, aber ich glaube, alle Tribünen haben da relativ guten Überblick einfach, weil die Tribünen schon sehr viel höher gelegen sind als die Rennstrecke. Und die Rennstrecke auch so in sich, also vom Layout halt einfach so ist, dass man immer noch mehr, also wie du gesagt hast, wenn man in Sektor 1 auf einer Tribüne sitzt, sieht man automatisch Sektor 2.
Ja,
so,
wenn man ja auch höher ist aufgrund
genau,
der Lage einfach.
Es ist kein Wald dazwischen, wie jetzt in Spa oder so, der die Sicht blockiert, sondern man hat einfach nur grüne Wiesen, diese Bullenstatue und sowas, aber das stört, also man hat auch im Infield so nicht wirklich Tribünen, die einem die Sicht nehmen. Also man sieht wirklich von einer Tribüne extrem viel. Und ich glaube, auch von mehreren Tribünen kann man sehr viel der Strecke sehen. Auch eine kurze Runde hilft auch. Die Autos kommen einfach mehrfach an dir vorbei. Genau, so zum Rennen schauen würde ich nämlich auch Österreich sagen. Für die Atmosphäre finde ich Monza sehr geil. Zwischen den Ferrari-Fans, den Italienern, die bei der Nationalhymne schon ausrasten. Und als ich da war, ist Carlos Sainz auf die Pole gefahren. Das war der Hammer samstags. Ja. Das war crazy. Also da ist wirklich Formel 1 und vor allem Ferrari einfach eine Religion. Deswegen würde ich das auch so ein bisschen die beiden Strecken quasi nehmen für zum Live.
Ja,
und für die Party abseits der Strecke ist es ganz klasse Antwort. Aber
ja,
das ist jetzt.
Das Gute ist, das werden wir ja nochmal erleben dieses Jahr.
Genau, das nehmen wir noch ein letztes Mal mit, aber dann ist die ja leider raus aus dem Rennkalender. Ja, aber genau, das ist für live vor Ort. Und jetzt haben wir noch den letzten Teil der Frage. Zum selbst im Game fahren. Wenn man wirklich selbst im Videospiel Runden dreht.
Ja. Muss ich sagen, Brasilien macht mir mit am meisten Spaß. Österreich finde ich auch immer cool, wobei ich der Meinung bin, ich hole da nie das Optimum raus. Entweder bin ich auf den Geraden gut, aber im zweiten Sektor Infield nicht so. Ne, liegt natürlich dann oft auch am Setup. Ja, aber ich glaube, so Brasilien freue ich mich immer am meisten. Kanada! Stimmt, Kanada fahre ich extrem gerne.
Echt?
Im Game.
Oh, nee, Kanada bin ich gar nicht so ein krasser Fan von.
Ja, das sind so die Strecken, die mir, glaube ich, am meisten Spaß machen. Stimmt, Kanada freue ich mich auch im Fernsehen, fällt mir gerade so auf.
Ne? Ja, okay. Ja, ich habe im Game, ist auf keinen Fall Malaysia. Das ist wirklich, obwohl ich ihn echt super finde, aber im Spiel ist das so meine Hassstrecke. Ja, ich finde auch Brasilien lässt sich echt schön fahren immer. Die hat so einen coolen Flow, die Strecke. Und da war ich zumindest auch immer ganz gut. Ja, also ich würde nämlich auch sagen, glaube ich, Brasilien und Japan finde ich auch immer sehr schön zu fahren. Die macht auch Bock.
Echt?
Ja. Boah,
die finde ich so schwer.
Ja, also genau, also ich finde die auch schwer. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es meine beste Strecke oder so ist, aber ich finde, die macht Spaß, weil diese S's da im ersten Sektor, wenn man die mal hinkriegt in der Runde, so, das ist so geil. Genau, also ich würde sagen, Japan und Brasilien, Österreich finde ich auch cool, aber Japan und Brasilien sind, glaube ich, meine Favorites zum Selbstfahren an der Konsole.
Ja, sehr, sehr interessant. Wir sind ja mit den ersten Fragen durch. Erst Kapitel abgeschlossen, aber ich erwarte doch noch eine ganze Menge. Bis gleich. Kapitel 2 unseres Silly Season Specials Nummer 2. Und wir gehen direkt weiter rein in die nächsten Fragen, Marc. Was erwartet uns denn da noch Schönes?
Ja, wir haben als nächstes aufgeschrieben, jetzt auch mal ganz weg quasi von der Action auf der Rennstrecke und Fahrer und so weiter. Welche Marken verbindest du mit Formel 1? Und jetzt klar, also Ferrari zum Beispiel ist auch eine Marke, aber jetzt mal die Teams mal ausgenommen, ne? Und Formel 1 als Marke jetzt auch mal. Aber jetzt so Sponsoren oder alles, genau, was so drumherum um die Formel 1. Also wir dürfen auch beide mehrere Marken nennen, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall, weil ich auch ein paar Dinge da habe, die ich auch hier teilweise im Zimmer sehe.
Naja, geht mir ähnlich.
Aber was eigentlich nicht zu meinem Haushalt gehört, was ich aber auf jeden Fall immer mit der Formel 1 verbinde, sind Zigarettenmarken. So,
ja, und zum einen, das stimmt.
Marlboro.
Ja, das ist das Erste. Das ist auch bei mir die erste Marke, die direkt in den Kopf geschossen kam bei der Frage. Ich bin auch gar kein Raucher, war nie Raucher. Mhm. Aber irgendwie, ich kenne so viele Zigarettenmarken nur, weil ich die als kleines Kind schon immer auf den Formel-1-Autos gesehen habe.
Ja, muss dazu sagen, Marlboro, wir kennen es hauptsächlich vielleicht von Ferrari, ne? Aber muss natürlich auch sagen, bei McLaren viel früher mit der roten, rot-weißen Lackierung, ne?
Ja.
Viel im Spiel gewesen. Wenn man McLaren natürlich sagt, klar, West.
Ja. Na? Ich glaube, ich habe noch nie, also wie gesagt, kein Raucher, habe auch nicht so viele Raucher in meinem Freundeskreis. Ich habe, glaube ich, noch nie in echt West-Zigaretten gesehen. So, Marlboros.
Starker Call. Ich muss gerade auch überlegen. Ich kenne einen gesehen. Ich habe jetzt auch nicht, kenne jetzt auch nicht so viele Raucher, aber habe West auch sehr, sehr selten oder überhaupt wahrscheinlich nur auf dem Zigarettenautomaten mal gesehen.
Ja, also das ist
dann auch so, immer an Formel 1 gedacht.
Ja, genau, also West ist wirklich so, also ich habe die, glaube ich, abseits von Formel 1 Autos noch nie irgendwo gesehen, um ehrlich zu sein. Ja, Marlboro, das sieht man immer mal, ne? Das, wenn man irgendwie mal neben einem Raucher steht oder so, ne? Aber West habe ich echt noch nie irgendwo gesehen.
Ja,
aber also lustig, dass man dann halt irgendwie so als Formel-1-Fan weiß man sofort, West-Zigarettenmarke. Wenn ich nicht Formel 1 gucken würde, wüsste ich gar nicht, was das überhaupt ist.
Da muss man schon sagen, da hat die Tabakindustrie ganze Arbeit geleistet, was die Werbung angeht. Ne? Andererseits, für uns ist es ja so, wenn wir Zigaretten sehen, wir kriegen nicht Lust auf eine Zigarette, sondern wir wollen Formel 1 gucken. Ne? Also andererseits, ja, genau. Bei uns eher kontraproduktiv. Und eine Zigarettenmarke ist mir noch aufgefallen.
Ah, ja, okay.
Nämlich Lucky Strike. Wir haben ja eben über British American Racing auch gesprochen und da war natürlich auch das Logo von Lucky Strike mit drauf und auch ja so ein klarer Geber für das Wagendesign auch immer gewesen, ne? Die ganzen Logos. Das ist auch krass, was für einen Einfluss die einfach haben auf ein komplettes Design. Und ja, also da muss man wirklich sagen, Zigaretten, so ein Thema, immer präsent in der Formel 1 gewesen. Hast du noch einen anderen Bereich vielleicht?
Anderer Bereich, aber geht ein bisschen so
ich weiß,
in die gleiche Richtung, auch mit Konsummitteln, für die man jetzt nicht unbedingt Werbung machen muss, meiner Meinung nach, aber wo ich dann doch größere Berührungspunkte hatte. Vielleicht auch, weil ich als Kind schon so darauf getrimmt war, eine Perle der Natur, die Krombacher Werbung.
Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich habe nämlich noch andere Marken im Kopf, aber natürlich, klar.
Ja, die, also für mich ist es halt irgendwie als Kind noch gar nicht richtig verstanden. Also klar, man weiß, wusste irgendwie Bier, das ist das, was die Erwachsenen trinken so. Aber da hatte ich ja jetzt keinen persönlichen Bezug zu Krombacher als Marke. Und ich habe jetzt auch nicht mit 10 schon irgendwie Bier getrunken oder so. Aber ich saß dann da immer und für mich hat diese Krombacher Werbung, die hat zu der RTL-Übertragung der Formel 1 dazugehört.
Das stimmt.
Das ist auch für mich so immer die Schumi-Zeit im Kopf.
Oh ja.
Oh, mit dieser Insel, die aussieht wie Friedrich Merz Frisur. Und ja, also das ist für mich die, ja, diese Krombacher Werbung ist irgendwie, das hat sich eingebrannt und vielleicht ist deshalb dann auch später so Krombacher mal unterbewusst so das Bier meiner Wahl geworden überall. Ja, weiß ich nicht.
Ja,
also
die haben auch, muss man sagen, gutes Marketing gemacht.
Ja.
In dem Bereich und ja, jeder, der Formel, gerade in der Schumi-Mania, jeder, der Formel 1 geguckt hat, hat das später verbunden, wenn er dann das erste Mal Krombacher kaufen wollte, durfte, hat er zum Krombacher gegriffen, ne? Und ja, absolut. In dem Bereich, zu dem Krombacher gehört, fallen mir noch zwei Marken ein. Zu einer wirst du nicht greifen. Und die andere ist, zu der komme ich erst, ist auch für mich bekannt für sehr, sehr gute Werbeclips, unter anderem mit auch Rudi Assauer früher, nämlich Veltins, die eine Zeit lang auf dem Williamsplatz gefunden haben, auch in den 90er Jahren, na, eine gewisse Zeit, die habe ich da immer so, wenn ich alte Bilder aus der Formel 1 anguckt habe, ist mir das auch immer wieder ins Auge gestochen. Und was mir leider auch ins Auge gestochen ist, einer der beiden Weltmeisterwagen von Schumi bei Benetton hatte leider Bitburger mit drauf.
Ja.
Da haben wir ja nicht ganz so positive Erinnerungen dran.
Ja, Bitburger ist wirklich. Gut, ich meine, wir wollen jetzt hier nicht in Biermarkenwerbung ab, aber
man, ist
jetzt.
Alles bitte mit Humor sehen, das Ganze.
Ja, aber. Ja, stimmt, ne? Also war tatsächlich auch so Biermarken auch ein Ding in der Formel 1 irgendwie. Ja, jetzt auch mit wie heißt das, Estrella Galicia oder so, dieses spanische.
Stimmt, ja.
Ich meine, die konnten jetzt so ein bisschen, also die Tabakindustrie ist jetzt so ein bisschen daran gescheitert, dass sie ja, dass halt Tabakwerbung einfach verboten wurde in den meisten Ländern, in denen die Formel 1 fährt. Und Alkoholwerbung ist halt auch verboten in den meisten Ländern, aber wenn man genau drauf guckt auf die Formel 1 Wagen, sieht man, dass da immer das 0,0% Bier beworben wird,
ja,
was natürlich ein spannender Workaround ist oder auch clever, muss man dann auch zugeben, dass man halt einfach immer das alkoholfreie Bier bewirbt, weil die Marke bleibt ja im Kopf, nicht ob da 0,0 dahinter steht. Mhm. Weil Heineken zum Beispiel, was bei der Formel 1 der Hauptsponsor auch ist, da steht ja auch immer 0,0 dahinter.
Das stimmt.
Nimmt man kaum wahr. Was hängen bleibt, ist Heineken als Bier.
Ja. Heineken hatte auch mal ein Riesenplakat in Melbourne, wo man Danny Ricciardo Welcome Back gehießen hat und das O hinten war eine 0,0. Und dann war so dieser Verweis auf Heineken. Das fand ich auch ziemlich cool. Ne? Und ja, ich meine, mit alkoholfreien kann man das so ein bisschen umgehen. Ich glaube auch, es ist nicht wirklich kritisch zu sehen, wenn man ein alkoholfreies Bier trinkt.
Würde ich behaupten,
das ist vollkommen in Ordnung. Und wir wollen ja hier auch kein
alkoholhaltiges Bier ist auch okay, ne? Also ja,
ja, stimmt.
Also,
ich meine, wir haben
das
ja keine
Maßen auch zu rauchen,
wir
ist
können,
ja okay.
Wir können wenn man hier sagen, was wir wollen, glaube ich. Wir sind ja in einem kleinen Rahmen hier vom Podcast, von daher ist das okay.
Na, genau, deswegen, also ist auch so, ich würde, also jetzt so, das ist auch ganz persönliche Sache jetzt auch nur so, ich würde jetzt nicht persönlich unbedingt für Tabakmarken Werbung machen wollen, so, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Andererseits ist dann aber auch wieder, wenn du rauchen willst, ist das mir ja egal, genauso wie mit, wenn man Alkohol trinken will und so, nur ich finde jetzt auch im Rennsport für alkoholhaltige Getränke Werbung machen, das widerspricht sich halt so ein bisschen, weshalb ich es halt verstehen kann, dass man diesen Weg geht, ne, und dann halt sagt, aber dann wieder zu sagen, für alkoholfreies Bier Werbung machen, ist ja eigentlich wieder eine gute Sache, weil dann sagt man, hey, wenn du abends weggehst und noch Auto fahren musst, trink halt ein alkoholfreies, selbst bei der Formel 1 machen die Werbung dafür, ist so eine feine Sache, kann man machen. Deswegen, Ja, was ich jetzt gerade noch als du auch von Benetton und so in der Zeit davon geredet hast, ist mir noch eine Marke in den Kopf gekommen. Die hat man natürlich jetzt auch wegen ganz vielen anderen Sachen im Kopf, aber wegen dieser Geschichte DHL.
Oh ja, stimmt.
Weil DHL, das ist auch eine spannende Geschichte, ich weiß nicht, ob das viele wissen, DHL hatte ja eigentlich ein rot-weißes Design, und die DHL als Marke hat ihre Farbe geändert, damit die Hauptsponsor bei Jordan sein können.
Okay, ah, krass.
Also die DHL ist in den frühen 2000ern auf diese gelbe Farbe auch gewechselt. Das hat in Deutschland, glaube ich, auch mit der Verschmelzung von Deutscher Post und DHL irgendwie zu tun. Aber es war halt auch irgendwie so, also ist natürlich, am Ende weiß man nie, was dann jetzt der Grund war, aber es gibt diese Geschichte, dass halt DHL, die ja vorher einfach weiß und rot waren, aufgrund des Hauptsponsoring des Jordan Formel 1 Teams ihre Firmenfarbe zu gelb gewechselt haben, damit das ja, halt passt, damit die da Hauptsponsor sein können,
sieht man, was DHL für einen Einfluss die Formel 1 hatte, ne?
Ja, und DHL ist ja auch jetzt immer noch dieser Logistiksponsor der Formel 1. Also das sehe ich auch irgendwie immer. Also verbinde ich irgendwie auch weiterhin mit der Formel 1, auch wenn man es jetzt gerade in Deutschland im Alltag begegnet einem DHL auch oft. Aber sieht man doch oft bei der Formel 1 irgendwie. Und wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, ist jetzt zwar nicht mehr so, aber auch, weil ich als Kind einfach keine anderen Berührungspunkte hatte, war für mich auch immer Rolex so ein Formel-1-Ding, weil immer diese Uhr am Anfang und auch an der Boxengasse und so, das war immer gesponsert von Rolex. Und so als, keine Ahnung, 6-7-jähriges Kind, da konnte ich jetzt nicht einschätzen, was Rolex für eine Marke ist. Ne? Das war jetzt auch in meinem Familien- und Freundesumfeld nicht so ein Ding, mit einer Rolex rumzulaufen. Deswegen, da hat man keine anderen Bezugspunkte und dann war Rolex für mich auch immer irgendwie so ein Formel-1-Ding, obwohl das ja ganz abseits der Formel 1 eigentlich ist. Aber ja, ist mit vielen Luxusmarken ja irgendwie so ein Ding, dass sie viel bei der Formel 1 sind.
Ja, sehr interessant. Ich stelle mir gerade noch mal so im Kopf so Post vor und ich habe dann auch immer Jordan direkt im Kopf.
Ja, ne?
Das ist halt wirklich so.
Und mit diesem Posthorn oder was das ist auf dem Auto, ne? Das ist, also, habe ich auch direkt im Kopf.
War auch eine witzige Zeit, muss ich sagen, ja. Sehr, sehr schön, das Ganze. Und wir haben jetzt sehr viele Bereiche abgedeckt mit moralisch vielleicht fragwürdigen Bereichen. Hast du noch irgendeine Erinnerung an was Sinnvolles? Also nicht Sinnvolles, an etwas moralisch sehr Positives?
Weiß ich gar nicht. Man muss ehrlicherweise sagen, gerade so.
Es kommt letzten Endes einfach auf die Finanzstärke der Unternehmen an, ne?
Genau,
das ist,
ne?
Und nur mal leider im Leistungssport so.
Ja, und auch so, also wie gesagt, so Ölkonzerne, jetzt Aramco,
genau,
als einer der Hauptsponsoren.
Leider direkt auch die
daran gedacht, Petronas als Sponsor von Mercedes ist glaube ich, so rein von der Company-Ethik, die da an den Tag gelegt wird, auch oft fragwürdig.
Ich kenne das tatsächlich früher von Sauber Petronas. Da habe ich den Namen immer mit verbunden und wusste damals, weil ich noch jung war, gar nicht, was Petronas überhaupt bedeutet.
Ja, das ist auch mit einigen Marken so. Das stimmt. Ja, das ist schon crazy eigentlich, wie Marken es dann doch schaffen, so ein Image über sowas aufzubauen. Ja, ich weiß nicht, für mich war auch immer eine lange Zeit halt Codemasters als die Entwickler von den Formel-1-Spielen. Bevor die jetzt bei Electronic Arts mit eingegliedert wurden, war für mich so das Entwicklerstudio, weil ich auch an sich sehr viel mit Videospielen zu tun habe, so in meinem Privatleben. Und da war immer meine Assoziation so Codemasters, das sind doch die Formel 1 machen. Und das war dann immer so dieses, die haben auch andere Rennspiele gemacht, aber die waren für mich immer so, das ist Formel 1 Studio. Okay. So. Also waren die über lange Zeit so, ich glaube Anfang 2000er jetzt nicht, aber ich glaube so 2010 herum, so da fing das an und dann
Ich auch jedes Jahr. Könnte sogar 2010 sein, wo dann Sony die Lizenz nicht mehr hatte für die offiziellen Formel 1 Spiele. Bis 2009 meine ich und dann 2010 Codemasters, könnte hinkommen. So ungefähr um den Zeitraum war das, ja.
Und RTL als Sender, der immer Formel 1 überträgt, ist bei mir auch so im Kopf halt irgendwie, weil man das halt echt jahrzehntelang auf RTL geguckt hat.
Stimmt,
Das ist Ja, aber sonst weiß ich gar nicht,
was du eine Marke habe ich tatsächlich noch, ja, weil die mein ehemaliges absolutes Lieblingsteam, nämlich Orange Arrows. Und Orange ist ja auch ein Telekommunikationsunternehmen, meine ich. Ich meine, ich hätte auch mal im Ausland eine SIM-Karte von denen gehabt, wo dann Orange eben das Netz war.
Wusste ich gar nicht. Von daher, wusste bis heute nicht. Also ich habe das einfach, ich dachte, ja,
ich kannte die auch hauptsächlich aus der Formel 1, ne? Und weil die halt auch im Namen waren und auch das Design des Wagens mitbestimmt haben, war ja ein orange-schwarzes Auto. Ne? Also auch da wieder ein großer Einfluss von Firmen, von Sponsoren direkt im Wagendesign vorhanden, ne?
Ja, jetzt in jüngster Geschichte muss ich gerade dran denken, BWT. Ich wusste vorher auch gar nicht, was BWT macht.
Stimmt,
ja. Die machen ja so Wasserfilter und so, ist jetzt, braucht man in Deutschland da jetzt nicht so oft. In anderen Ländern und so.
Habe ich
man
tatsächlich halt das erste Mal gesehen, nachdem ich die Marke aus der Formel 1 gekannt habe, standen die an einem Wasserfilter dran. Ich hatte direkt Formel 1 im Kopf, ne?
Ja.
Und dann stelle ich mir oft die Frage, hat man die Firma vielleicht früher gesehen, ist aber nie aufgefallen, ne, weil man es nicht assoziiert hat.
Ja, aber das kann sein, ja. Aber ich glaube, BWT hat, glaube ich, jetzt in Deutschland nicht so den Riesenmarkt, weil wir ja in den meisten Fällen einfach unser Leitungswasser trinken können.
Stimmt natürlich auch, ne.
So, und in vielen Ländern ist das aber ja so ein Ding, dass man halt jetzt Leitungswasser nicht bedenkenfrei trinken kann und dann sind so Wasserfilter in jedem Haushalt. Das ist halt einfach so ein Markt, den wir in Deutschland halt nicht hatten und deswegen kenne ich die Marke dann nur von der Formel 1. Mir ist ja danach aber dann auch ein paar Mal aufgefallen tatsächlich, als ich dann so, das sind doch die, die das Alpine-Team sponsern oder damals noch Force India sogar, Racing Point. Genau, das war dann so, manchmal, oder auch hier so dieses Haas hat ja auch mal diese zwielichtige Energy Drink Marke Rich Energy oder so, die dann auch die Lizenzen nicht ganz gezahlt haben, war bei in den Drive to Survive ja auch so eine Storyline. Das sind auch so Sachen, die teilweise ich nie nach Deutschland nie geschafft haben. Ich habe
noch nie einen Energy Drink von denen gesehen.
Nee, die haben es auch nie nach Deutschland geschafft.
Ah, okay,
deswegen. Ja, das meine ich. So manchmal merkt man so, also sieht man so Marken und man kennt die gar nicht so. Telcel zum Beispiel, das ist ja auch, ich glaube, von Sergio Perez immer mitgeschleppt auf die Autos, mehr oder weniger. Das ist ja auch so eine Telekommunikationsanbieter in Mexiko und so.
Stimmt.
Das sieht man jetzt in Deutschland nicht.
Richtig, haben wir nichts mit zu tun.
Ne? Vodafone
aber Ferrari.
Ja, genau, das ist mir jetzt auch gerade wieder eingefallen. Ne? Auch bei McLaren ja auch gewesen, ne? Lange Zeit.
Oh ja,
ne?
Stimmt.
Stimmt, Vodafone ist auch eine Marke, die das ist auf jeden Fall...
Ja, auch interessant, von McLaren dann der Wechsel zu Ferrari, ne? Meine ich, in der Reihenfolge. Aber überhaupt wechseln zwischen zwei großen Teams, auch interessant, ne? Dass die dann nacheinander um die Firma geworben haben. Ja, ihr könnt uns ja gern mal schreiben oder mitteilen, was euch noch so einfällt. Ich glaube, da gibt's noch einige interessante Dinge.
Sehr viele.
Da könnten wir eine Stunde, zwei Stunden wahrscheinlich drüber reden. Aber wir müssen natürlich auch mal weiter, ne? Gehen wir mal schau mal, was für eine nächste Frage kommt.
Genau, auch so ein bisschen. Jetzt haben wir auch schon viel über alte Teams geredet. Passt ein bisschen dazu. Welches Team, das nicht mehr existiert, sollte zurückkommen ins Formel-1-Feld, unabhängig davon jetzt, ob das realistisch ist oder nicht realistisch. Und ich würde auch sagen, unabhängig davon, ob wir jetzt Nachfolger vom Team gerade im Formel-1-Feld haben.
Guter Punkt.
Jetzt,
ich weiß nämlich, glaube ich, deine Antwort.
Ja? Ich weiß meine selbst noch nicht. Ich mache das ein bisschen spontan.
Ich hätte jetzt, darf ich für dich raten, was du
hast?
Ja,
okay. Ja.
Weil du dann auch betonst, egal ob ein Nachfolgerteam drin ist, hätte ich bei dir gesagt Jaguar.
Ja, das ist wegen der schönen Farbe, ne?
Genau.
Das habe ich immer mal betont. Vom
Design sehr magst. Auch beim Design tatsächlich gelandet. Ich habe es eben auch schon genannt, nämlich Orange Arrows.
Ja.
Für mich
das schönste, hätte ich bei dir auch erraten
das schönste
können,
Auto für mich in der Formel 1, mit das schönste, der 2001er, der leider nicht wirklich erfolgreich war, im Gegensatz zum 2000er, damals mit Max Verstappen sei schon, mit Jos Verstappen und Pedro de la Rosa, ganz gut gepunktet. Da habe ich eine ganz kurze Story noch zu. Und zwar habe ich erst gestern Abend, weil ich in alten Ordnern auf der alten Festplatte geguckt habe ich ein Bild gefunden von einem Arrows. Und ich weiß, die sind in der Saison 2001 mit den Startnummern 14 und 15 an den Start gegangen, weil die Siebter in der Konstrukteurswertung waren im Vorjahr. Damals war das ja noch so aufgeteilt. Und mit der 13 darf man ja bekanntlich nicht starten. Allerdings habe ich ein Bild gefunden, wo der Arrows mit der Nummer 13 abgebildet ist. Und da würde mich mal die Hintergrundstory interessieren. Ansonsten recherchiere ich es mal irgendwann, weil das kam mir, es war auch kein irgendwie Fake-Bild oder KI gab es damals noch nicht, wo das Bild entstanden ist, wo ich das her hatte. Aber fand ich sehr interessant. Vielleicht Testfahrt könnte ich mir ja, natürlich vorstellen, ne? Weil offiziell hätte man es ja nie benutzen dürfen mit der Nummer.
Ja, war das eine Regel von der Formel 1 oder haben Teams das einfach nicht gemacht, weil sie es nicht wollten?
Auch ein interessanter Punkt.
Also, weil die Autos waren ja durchnummeriert. Und, also, wäre halt dann auch die Frage, ist das eine Regel, dass die Formel 1 gesagt hat, die dürft nicht? Oder dass sie quasi dem Team, was die 13 gehabt hätte, immer gesagt hat, hey, 13 Unglückszahl, ihr könnt überspringen, ihr müsst aber nicht.
Mhm. Also, so, ich bin mir ziemlich sicher, aus dem Rennbetrieb ist dieses Bild nicht. Wenn dann aus einer Testfahrt.
Ja, okay.
Weil, ne, weil ich weiß noch, mit 14 und 15 sind sie damals gefahren. Aber gut. Ja, da so viel dazu und jetzt bin ich gespannt auf deine endgültige Wahl.
Ja, also Jaguar hatte ich auch überlegt, so für dieses Design und ich finde irgendwie Jaguar, also das ja auch das Design der Marke halt mit diesem Jaguar als Logo und so irgendwie, ich finde das passt in die Formel 1, aber so jetzt mal von dem Design weg, habe ich tatsächlich ein anderes Team, was wo ich mir wünschen würde, dass es einfach in der Formel 1 wieder wäre.
Ich habe eine Idee.
Und das ist BMW.
Oh, okay, interessant.
Weil jetzt haben wir Audi in der Formel 1, aber BMW vor nicht allzu langer Zeit, 20 Jahre ungefähr, war ja in der Formel 1 schon mal. Ja. Und haben, glaube ich, ihren Windkanal in Köln? Nee, das war Toyota, ne? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher.
Das Toyota hatte den in Köln, ja, stimmt.
Ja, genau, also so, aber für mich wäre halt so einfach, um noch ein deutsches Team in der Formel 1 zu haben. Ich meine, klar, der Automobilindustrie geht es jetzt gerade aktuell nicht so gut in Deutschland. Deswegen, das ist weniger realistisch. Aber ich fände es cool, wenn BMW auch wieder ein Formel 1 Team hätte. Wenn ich mir was wünschen könnte für neue Teams, wäre es bei mir BMW.
Ich hätte bei dir noch auf Toyota getippt.
Ja, Toyota auch sehr geil.
Und
da
muss ich auch direkt an Panasonic als Sponsor denken. Mann, das geht schon wieder los.
Ja, aber Toyota ist ja mit Haas so ein bisschen. Also Toyota Gazoo Racing ist ja bei Haas mit drin.
Habe ich gar nicht dran gedacht.
Toyota ist ja so ein bisschen noch drin tatsächlich.
Ja, oder sind wieder zurück, ne? Kann man
ja genau sagen. Ja, genau, weil dieses Toyota Gazoo Racing ist ja zum Beispiel auch in der Langstreckenserie unterwegs unter dem Namen. Also es ist einfach die Rennsportabteilung von Toyota, die da bei Haas quasi da einer der Hauptsponsoren ist. Oder da, glaube ich, nicht nur Sponsor, sondern die machen da, glaube ich, auch ein bisschen was. So ein bisschen wie Ford bei Red Bull, glaube ich.
Ja, nächste Frage, Marc.
Ja, jetzt so als Abschluss unserer fünf normalen Fragen. Welches Rennen wird für dich immer in Erinnerung bleiben?
Oh, das ist krass. Eine krasse Frage und ich kann da auch eigentlich speziell gar nicht ein Rennen nennen. Ich habe jetzt mir mal drei aufgeschrieben, die mir sofort reinkommen, weil es auch das erste Rennen ist, was ich so richtig in Erinnerung habe mit einem großen Ereignis, nämlich Silverstone 99, Unfall Michael Schumacher. Mhm. Das habe ich immer vor Augen. Dann habe ich immer vor Augen Monaco 2001. Ich habe immer die Szene im Kopf, weil ich halt so ein großer Arrows-Fan war, wo David Coulthard vor Enrique Bernoldi hinter Enrique Bernoldi war im Grid ganz normal, aber Enrique Bernoldi die ganze Zeit blaue Flaggen bekommen hat. Aber er musste ihn ja nicht vorbeilassen, weil es einfach so war. Und dann ein Rennen, habe ich auch eine bestimmte Szene leider im Kopf, die mit Nico Hülkenberg zu tun hat, aber es generell ein Rennen war, wo extrem viele ausgeschieden sind, nämlich Hockenheim 2019, wo auch viel Regenchaos war. Einfach absolut spektakuläres Rennen. Das würde ich gerne nochmal real life sehen. Da ist so viel passiert einfach oder so viel auch in dieser gewissen Kurve einfach. Ich glaube, am Ende war sogar Dani Kwiat auf dem Podium, ne?
Ich meine auch, irgendwie so. Und also da auch nicht im Red Bull Dani Kwiat, sondern da ja auch schon im Toro Rosso. Hieß das da noch Toro Rosso? Ich glaube schon. Ja. Ja, Hockenheim ist bei mir auch auf der Liste. Das weiß ich auch noch, weil mein damaliger Mitbewohner und ich sogar vor dem Wochenende überlegt haben, spontan noch Tickets für Hockenheim zu kaufen. Was wir dann leider nicht gemacht haben, weil da wären noch Tickets verfügbar gewesen. Da war Formel 1 noch nicht so krass overhyped, gehypt, wie es jetzt ist. Da waren Tickets teilweise noch Tage vorher erhältlich. Und da hatten sie nämlich am Freitag während den Trainings in der RTL-Übertragung hatten sie noch gesagt, es gibt noch Tickets fürs Wochenende, holen sie sich welche und so. Und da hatten wir überlegt.
Was eigentlich auch traurig ist, aber auch so ein bisschen gezeigt hat, welche Entwicklung die Formel 1 in Deutschland genommen hatte, ne?
Ja, das stimmt. Ja, aber also Hockenheim ist auch so eins, was bei mir im Kopf ist. Dann ist bei mir, ich weiß jetzt nicht genau welches Jahr, 2005 vielleicht, Indianapolis, wo nur 6 Autos an den Start gegangen sind.
Genau, Thiago Montero, Dritter im Jordan.
Genau, das waren Ferraris, die Jordans und die Minardis oder genau. So. Ja, ne, weil Michelin gesagt hat, dass die Reifen nicht sicher sind auf der Strecke wegen der Steilkurve und den hohen Druck, dem die Reifen da ausgesetzt sind, und die Bridgestone-Teams damals noch haben, wie ich finde, zu Recht gesagt, das ist nicht unser Problem, wir starten trotzdem. Und dann sind da war dann auch ja lange unklar, was die Teams jetzt damit machen und so. Ja. Und dann sitzt du am Sonntag, guckst zu deutscher Zeit abends das Rennen und nach der Einführungsrunde fahren alle Michelin-Teams in die Box und dann denkst du dir, okay, jetzt stehen da 6 Autos, die das Rennen starten. Das war wild. Und was mir aber immer am meisten, glaube ich, im Kopf bleibt, abgesehen jetzt von den Rennen, wo wir live fahren, weil das ist nochmal was anderes, finde ich, ist aber für mich Abu Dhabi 2021, weil das war für mich, also das hätte man in einem Film halt auch nicht besser schreiben können. Diese ganze Saison, dieser Zweikampf, da war auch nichts mit, also das war, glaube ich, die most intense, also eine intensivere Saison habe ich, glaube ich, nie erlebt, auch in anderen Sportarten nicht, weil von Rennen 1 an, und wir waren ja sogar bei einem Rennen dann sogar live in der Saison, so von Rennen 1 an bis zum letzten Rennen war eigentlich klar, das wird ein Zweikampf zwischen Hamilton und Verstappen und dann gehen die punktgleich ins letzte Rennen und dann war wirklich so dieses, ja, wer jetzt hier vorne ist, der ist halt Weltmeister und dann letzte Runde entscheidet sich das Ganze.
Diese ganze Dramatik einfach, ne, dass man diese letzte Runde noch fährt nach dem Unfall von Latifi und
also wirklich
absolut crazy, das stimmt.
Ja, das ist
richtig mich, intensive Saison.
Ja, und ich glaube, das ist jetzt auch so, was so auf die jüngere Formel 1 den größten Impact hatte, weil ich glaube, das hat viele, also dieses Rennen hat, glaube ich, vielen so, weil das war ja gerade so die Zeit, wo viele diese Netflix-Serie gesehen haben und haben dann angefangen, Formel 1 zu gucken und so. Aber dann hattest du halt vorher so die Mercedes-Dominanz und dann war der Sport zwar attraktiv für viele, aber so dieses, dass der Sport auch spannend ist, also dass wirklich so am Ende eine Championship entschieden wird im letzten Rennen, das hatten ja diese neuen Fans zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann hattest du ganz so viele neue Fans, die so neu zu Formel 1 gekommen sind. Und dann ist dieses Rennen passiert, 2021. Und dann haben die Leute gemerkt, so okay, wenn es wirklich darauf hinausläuft, dass es am Ende entschieden wird, weil gerade für Amerikaner ist ja dieses System neu, dass manchmal vor Saisonende schon feststeht, wer gewinnt. Weil in amerikanischen Sportarten hast du immer Playoffs. Es gibt immer ein Finalspiel. Da gibt's nicht Ligabetrieb, so wie jetzt im europäischen Fußball zum Beispiel. Und vielleicht 2-3 Spieltage vorher ist es schon entschieden. Das kennen die Amerikaner ja nicht. Und es sind ja viele neue amerikanische Fans. Und für die war glaube ich, so dieses, ah ja, okay, Formel 1, da ist zwar jedes Rennen exciting, aber du hast nicht am Ende sowas nochmal. Und da war es dann aber so, weil es halt gepasst hat. Und das, glaube ich, war auch für die jüngere Formel 1 nachhaltig sehr, sehr wichtig, dass da so ein Rennen gab.
Oh ja.
Genau, das Romain-Grosjean-Rennen, wo er den Unfall hatte, bleibt auch so in Erinnerung, weil ich da wirklich irgendwie mitgebangt hatte und Angst hatte.
Das stimmt. Da hatte ich nebenbei telefoniert und hab dann auf den Bildschirm geguckt und konnte es erst gar nicht glauben, ne? Dann die Flammen da gesehen, dachte ich, was ist denn jetzt passiert? Und ich dachte, also für mich war das auch so ein Moment, der hat gefühlt für mich eine halbe Stunde gedauert.
Ja.
Also Wahnsinn.
Es hat ja auch sehr lang gedauert, bis eine Auflösung kam, ne? Stimmt. Weil die wollten ja nichts zeigen erstmal, auch völlig zu Recht. Und deswegen wusste man ja auch lange nicht und die haben auch keine Wiederholungen gezeigt. So, ich war dann wirklich so, ich habe so einen riesen Feuerball gesehen und danach halt nichts mehr irgendwie. Also in meinem Kopf auch 30 Minuten lang oder so. Und ich saß da bei meinen Eltern auf der Couch und die saß dann auch neben mir und waren auch so, was da jetzt gerade passiert. Und dann musste ich das so ein bisschen erklären, so, und ich wusste es ja selbst auch noch nicht. Und die gucken jetzt auch kein Formel 1, so, dann musste ich das so ein bisschen sagen, ja, sah schon so aus, als ob da jetzt was Schlimmes passiert ist. Wenn es blöd läuft, ist da jemand gestorben. Mhm. Und das war auch, also das bleibt mir auch so im negativen Sinne quasi hängen, weil da ist man dann doch schon irgendwie, fiebert man dann doch schon mit.
In dem Sinne dann positiv, weil wie es Grosjean rausgeschafft hat, ne, war natürlich ja, auch sensationell. Genau. Ja.
Zum Glück guter Ausgang.
Absolut, ja.
Ja, und das Wrack kann man ja immer noch bei der F1 Exhibition sich angucken. Aktuell in München, wir können es nur empfehlen. Wir waren in Oberhausen, aber es ist die gleiche Ausstellung, die ist einfach innerhalb von Deutschland umgezogen. Also wenn ihr im Sommer jetzt hier irgendwie nochmal einen Wochenendtrip nach München machen wollt oder vielleicht sogar aus der Nähe kommt, guckt euch diese Ausstellung an. Das ist jeden Cent wert.
Absolut, ja. Richtig schön. Können wir auch dem irgendwann mal ein größeres Kapitel widmen. Und ja, also richtig, richtig spannend. Würde ich sagen, letzte Kategorie, ne?
Genau. Wir haben keine Frage mehr quasi, aber ein kleines Spiel zum Abschluss, Rapid Fire Questions, würde man zum Englischen nennen. Wir haben uns, jeder von uns hat sich ein paar Begriffe rausgeschrieben, also die mit der Formel 1 zu tun haben, oder Namen vor allem auch, die mit der Formel 1 zu tun haben. Und wir machen das so immer abwechselnd, würde ich sagen, oder? Ja. Jeder fünf Begriffe.
Wir wissen nicht voneinander, wer welche Begriffe hat. Ne? Deswegen genau. Bin ich auch mal gespannt, wie wir gedacht haben, was für Begriffe das sind, was die umfassen. Ja.
Und immer, der Auftrag ist quasi.
Also fünf schnell hat jeder aufgeschrieben, auch genau. Für den Fall, dass was doppelt ist, wollen wir erstmal drei machen.
Genau, wir machen mal drei Begriffe und dann schauen wir mal, wenn sich nichts gedoppelt hat, können wir dann Begriff 4 und 5 noch nehmen. Mhm. Aber genau, also einfach. Wir hauen Namen raus und dann nicht lange überlegen und eine kurze Antwort, was einem da so im Kopf zu rumschwirrt.
Oh, das ist okay. Crazy, ja. Mal gucken.
Okay. Willst du anfangen?
Kann ich machen.
Okay.
Flavio Briatore.
Uff, sehr zweifelhafte Persönlichkeit ist da bei mir immer. Und Heidi Klum irgendwie auch immer
stimmt,
mit dabei.
Stimmt, ja.
Ja, das ist okay. Dann schieße ich mal zurück. Niki Lauda.
Held, Hero, Comeback. Ja. Das ist so, also ganz groß, ganz groß. Ich muss dazu gestehen, ich habe den Film immer noch nicht gesehen.
Oh, mir fällt, gucken wir an. Der Name Rush. Nicht.
Rush, genau. Muss ich unbedingt nachholen. Deswegen, absoluter Hero. In meinen Augen. Kimi Räikkönen in Monaco.
Seine Yacht auf dich. Und diese Szene, wo er wirklich da einfach aussteigt und auf seine Yacht geht und von da das Rennen weiterguckt, nachdem er ausgeschieden ist. Sehr eindeutig.
Ich wusste es, ja.
Okay. Ich habe, was war denn jetzt nicht von meinen Begriffen? Aber ich hab auch was Gutes. Das sind zwei Namen. Mhm. Heiko Wasser und Christian Danner. Eigentlich auch noch Kai Ebel noch dazu. Den können wir noch mit da reinpacken.
Würde ich sagen.
Ich hätte ein Wort.
Kult, aber Schwätzer.
Ja, genau, mein Wort wäre Dummschwätzer gewesen. Heiko Wasser gerade.
Aber man hat das wirklich direkt im Kopf, das ist leider so, tut mir leid, ne? Aber war eine super Zeit mit euch, RTL, ne?
Ja, also, ja, auf jeden Fall.
Nichts gegen sagen.
Und Kai Ebel, ein Wort zu Kai Ebel noch.
Bunte Hemden.
Ja, genau, ja, Style einfach, aber der war eine Instanz im Formel 1 Grid, ne? Jeder hat seine Fragen beantwortet.
Er hatte ja damals, als RTL die Rechte nicht mehr hatte und komplett zu Sky gewechselt ist, die Formel 1 nur noch Pay-TV, wollte Kai Ebel ja auch bei Sky unterkommen, ne? Aber die wollten ihn nicht.
Geil. Stark.
Eieiei. Ich bin dran mit Begriff, ne, für dich.
Ja, genau.
Beste Lackierung.
Beste Lackierung. Standardlackierung der Jaguar, haben wir schon drüber geredet. So schön grün, fand ich immer geil. Ich fand aber auch den weißen Red Bull in Japan sehr, sehr stark.
Stark, ja.
Ja, also so insgesamt. Doch, ich glaube, das sind jetzt so die zwei, die mir so in den Kopf kommen. Ja, wir wollten ja nicht zu viel drüber nachdenken. Stimmt. Deswegen, das sind jetzt die
ich
beiden.
Ich hätte einen anderen Tipp gehabt für dich.
Was hättest du gesagt? Ja, vielleicht habe ich was vergessen.
Star Wars Lackierung damals.
Ah, Toro Rosso.
Nee, natürlich. Red Bull war es. Red Bull.
Ja. Ja, Red Bull in Monaco. Star Wars, stimmt. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Okay, ach genau, ich hab noch einen Namen. Bernie Ecclestone.
Auch zwiespältige Person.
Ja, ne, das
aber ich werfe das Ecclesteins hinterher.
Ja, Ecclestein.
Oh. Props an RTL an dieser Stelle dann.
Ja, die haben echt schon viel Quatsch gemacht damals, so rund um die Formel 1 auch. Aber lustig, sehr, sehr lustig. Aber ja, Ecclestone. Er hat zweifelsweise, also ohne ihn wird es die Formel 1 so nicht geben.
Absolut.
Aber er ist auch eine schwierige Persönlichkeit.
Vielleicht habe ich ihn auch zu negativ im Kopf, ne? Ich weiß es nicht. Naja. Ja, wir haben drei. Wir haben ja nichts gedoppelt, da machen wir unsere zwei noch, ne?
Ja.
Ja. Adrian Sutil.
Timo Glock. Das ist, ja, das ist jetzt ein Podcast-Insider. Ja, das ist das Erste, was mir zu einfällt, da ich ihn mit Timo Glock verwechselt habe, wegen Brasilien.
Stimmt. Ja, gut, gute Antwort, stimmt, ja.
So, wen habe ich hier noch drauf? Ich habe noch Mika Häkkinen als Begriff.
Ich habe eigentlich direkt 98 und 99 im Kopf, Weltmeisterschaft bei ihm. Und auch so direkt dieser Silberpfeil McLaren ist mir direkt durchs Hirn geschossen.
Und so Nummer 1 Rivale von Schumi ist bei mir auch immer so dieses, weil so als kleines Kind, Mika Häkkinen war so der Böse, Schumi war der Gute, weil so als Kind ist ja, also man hat da ja auch kein Social Media gehabt, ne? Für mich ist wirklich so, weil Häkkinen ist ja ein cooler Typ, der ist ja ultra nett und alles,
auf
ne?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, aber damals war Häkkinen so, der muss verlieren, der ist gegen Schumi.
Stimmt. Ich bin, ne? Genau,
ja, stimmt. Ja, genau, einen hast du noch, oder?
Habe ich den Begriff Regenrennen.
Boah, Chaos, Spannung, unvorhersehbar.
Oder eher so, welches Regenrennen fällt dir in den
Kopf? Ach so. Hockenheim, haben wir schon drüber geredet, 2019, in jüngerer Vergangenheit Brasilien, wo Max Verstappen, also wo Lando auf 1 gestartet ist, Max Verstappen auf 17 oder so, das müsste 2024 ja dann gewesen sein, wo Lando noch theoretisch Chancen auf die WM hatte, wo sich das dann erledigt hat, weil Max Verstappen da gewonnen hat. Fällt dir noch ein Regenrennen ein, so spontan?
Ich habe immer so alte Rennen auch im Kopf und direkt die Szene, wo Schumi David Coulthard in Spa reinfährt.
Oh, in Spa, ja.
Das
und dann der, in der Boxengasse.
Und ja. Lance Stroll Pole in der Türkei tatsächlich.
Stimmt.
Fällt mir auch direkt ein.
Ja, stimmt. Das Rennen am nächsten Tag war auch krass. Mhm. Ja, wo hier Perez gegen Hamilton so krass verteidigt hat und so, ne?
Jo.
Ja. Okay, ich habe noch einen Begriff, ne? Ja, stimmt, den habe ich noch nicht durchgestrichen. Liberty Media. Ja, das ist jetzt, wie lange, die haben Formel 1 übernommen, in welchem Jahr? Ich weiß gar nicht mehr, aber es ist jetzt so die, ich glaube, viele kennen ja, also vorher war es, für viele, die es jetzt nicht kennen, vorher war es halt quasi Bernie Ecclestone, der das Ganze gemanagt hat und jetzt ist es halt die Company Liberty Media.
Schwierig, finde ich zum Teil Übertragungsrevolution und aktuell Rückschritt.
Okay, ja. Aber was ich sagen muss, Social Media mäßig, wie Formel 1 sich so auf YouTube, Instagram so präsentiert, gab es vorher gar keine Präsenz wirklich. Da auf jeden Fall krass.
Ja, ja.
Da haben sie sich krass gemacht. Aber ja.
Stimmt, ja. Ich würde sagen, die Folge ist auch wieder viel länger geworden, als wir es uns vorgenommen haben.
Ja.
Also aus unseren beiden Silly Season Specials, die klein werden sollten, sind zwei dicke, große Folgen geworden. Aber ist ja schön. Hat Spaß gemacht. Sehr interessant. Ich glaube, das werden wir demnächst auch mal oder irgendwann wiederholen, wenn sich die Zeit ergibt. Und ja, in dem Sinne bis zum nächsten Mal, dann mit dem Live-Bericht aus Zandvoort.
Euer Manu. Ja, und euer Marc.